Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 693 des Audiocasts zu CC2CV. Heute ist Sonntag, also wenn ich das aufnehme. Wir haben sehr schönes Wetter, die letzten Tage schon. Es ist viel zu warm, es ist viel zu trocken und so langsam schlagen doch die Probleme durch, die sich mit der Änderung unseres Klimas im Grunde genommen schon seit Jahren angedeutet haben. Immer noch nicht ist ganz klar, welche Faktoren wie viel Einfluss darauf haben, und immer noch streiten Wissenschaftler und Politiker, die einen mit, die anderen ohne Verstand, darum, was wohl richtig sei, wie man sich da nun weiter verhalten muss. Richtig ist bestimmt, dass man nicht mehr der Natur entnimmt, als sie selbst wiederherstellen kann. Dass wir nicht über die Natur leben. Aber naja, das ist ja mit allen Dingen so, dass wir da vorsichtig sein müssen. Jo, trotz des schönen Wetters oder gerade deswegen habe ich heute wieder einige Themen ausgewählt und die möchte ich Ihnen gern zu Gehör bringen. Ich denke, es ist für jeden was dabei. Fangen wir mal an mit dem ersten Thema, einem Durchbruch in der Fusionsenergieforschung. Die Kernfusion. Die Kernfusion ist eine Energiequelle, die entspricht dem, was auch in unserer Sonne passiert. Und diese Kernfusion, von Menschen gemacht und kontrolliert, die rückt jetzt näher. Dank eines bahnbrechenden Durchbruchs in der Forschung, welches ein internationales Team von Forschern am ITER-Projekt die letzten Tage veröffentlicht haben. Darunter Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik unter der Leitung von Dr. Sibylle Günther. Es hat einen wirklich bedeutenden Durchbruch gegeben in der Fusionsenergieforschung. Hat sich entwickelt durch ein neuartiges Verfahren, das die Effizienz der Energiegewinnung in Fusionsreaktoren signifikant steigern kann. Dieser Fortschritt basiert auf der Optimierung des Plasmaeinflusses und der Kontrolle der Instabilitäten, die bisher die Fusionsreaktoren beeinträchtigt haben. Nur mal zur Erinnerung, also dieses Plasma, das kann man wegen seiner extrem hohen Temperatur nur in einem Magnetfeld festhalten. Und um ein solches Magnetfeld zu erzeugen, bedarf es unglaublich viel Energie. Und hier hat man ein intelligentes Verfahren, sagt man, entwickelt, mit dem es möglich ist, mit etwas weniger Energie und schneller und guter Steuerung und Kontrolle dieses Magnetfeldes das Plasmafeld dennoch im Inneren festzuhalten. Die fortschrittliche Magnetfeldkonfiguration, die man hier gefunden hat, und die Echtzeitkontrollsysteme, mit denen man diese Magnetfelder steuert. Das ist das, was die Forscher sagen, ist im Grunde genommen jetzt in einer Phase, wo die Energieausbeute signifikant erhöht ist und deutlich über dem liegt, was man hineinstecken muss, um dieses Experiment, um dieses Magnetfeld aufzubauen. Der Durchbruch bringt die kommerzielle Nutzung der Kernfusion einen wirklich entscheidenden Schritt näher und könnte ein Schlüssel bei der Bewältigung des Klimawandels spielen. Da sind wir wieder beim Klimawandel. Ja, ist klar, denn Kernfusion ist ja nun eine ziemlich saubere Sache. Die Kernfusion verspricht eine saubere, sichere und nahezu unbegrenzte Energiequelle zu sein. Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, das, was wir bisher immer machen, Kohle verbrennen, Gas verbrennen, Heizöl verbrennen und so weiter, oder Sprit, Diesel, Super, Benzin und so, deutlich zu reduzieren, und die Energiewende kann damit beschleunigt und sicher gemacht werden. Die Herausforderungen in der Fusionsforschung sind enorm, muss man wirklich sagen. Da ist um sehr hohe Temperaturen geht, die notwendig sind, um eine Reaktion zu erzeugen, um die Fusion zu erzeugen. Diese neue Technik soll helfen, diese Temperaturen besser zu kontrollieren und damit die Reaktion unterm Strich effizienter zu gestalten. Das macht ja keinen Sinn, wenn ich mehr Energie reinstecke, als ich anschließend rausholen kann. Aber hier ist jetzt der Durchbruch geschaffen worden und es sieht so aus, als könnten wir wirklich in naher Zukunft, das sind Jahrzehnte, diese nahe Zukunft, tatsächlich eine Energiequelle, eine saubere Energiequelle haben, mit der wir unseren Energiehunger, der ja immer größer wird, dann befriedigen können, ohne die Umwelt zu schädigen. Die Entdeckung eines Exoplaneten in der habitablen Zone hat mal wieder Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ein Team von Astronomen der NASA, darunter Dr. Lisa Kaltenegger, ist sicherlich schon mehrfach hier bei uns genannt worden, vom Carl Sagan Institut an der Cornell University, hat einen Exoplaneten in der habitablen Zone seines Sterns entdeckt. Dieser Planet, der etwa die Größe der Erde hat, umkreist einen roten Zwergstern. Davon gibt es ja nun sehr, sehr viele in der Galaxis. In einer Entfernung, die optimale Bedingungen für die Entstehung von Leben bietet. Die Entdeckung wurde mit Hilfe von Teleskopen der nächsten Generation gemacht, die in der Lage sind, die winzigen Veränderungen in der Helligkeit des Sterns zu messen. Nochmal kurz zurückblicken, wie stellt man fest, ob da eine Sonne Planeten hat? Wenn der Planet von uns aus gesehen zwischen der Sonne und uns vor der Sonne vorbeizieht, damit schattet er die Sonne ab, und auch wenn er klein ist, gibt es auch eine winzige Veränderung in der Helligkeit. Die detektiert man. Das ist schon unglaublich, wenn man sich das vorstellt. Aber was man daraus für Daten gewinnen kann, was man alles erfahren kann, ja, unsere Technologie ist schon ganz schön weit. Wenn wir die nur dafür und nicht für Krieg und Mord einsetzen würden, wäre die Menschheit noch wesentlich weiter. Ja, weitere Beobachtungen sind jetzt geplant, um die Atmosphäre des Planeten genauer zu untersuchen und nach Biomarkern zu suchen. Denn Leben in unserem Sinne verändert die Atmosphäre, und diese Veränderungen, die können wir dadurch, dass wir das Lichtspektrum analysieren, feststellen. Damit kann man dann sagen, okay, das sieht so aus, als gäbe es da Leben. Das muss ja kein zweibeiniges, dummes, menschliches Leben sein, sondern vielleicht sogar intelligentes, oder das so intelligent ist, dass es zu dumm ist, um sich selbst zu bekriegen. Irgend sowas. Diese Entdeckung dieses Exoplaneten nährt natürlich auch wieder die Hoffnung, dass Leben im Universum weiter verbreitet sein könnte, als wir es uns im Moment noch vorstellen. Rote Zwerge, hatte ich eben schon gesagt, sind Sterne, die sehr lange leben und sehr zahlreich im Universum vorkommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es auf Planeten, die diese Sterne umkreisen, Leben geben könnte, ist somit ziemlich hoch. Es gibt Fortschritte in der CRISPR-Gentechnik, also in der CRISPR-Gentechnik. Eine neue Methode ermöglicht es, hier präzise Genveränderungen durchzuführen, und eröffnet neue Wege in der Gentherapie. Also nicht neue Lebewesen oder sowas zu schaffen, sondern hier geht es um andere Dinge. Wissenschaftler des Broad Institute of MIT and Harvard, darunter Dr. Feng Zhang, haben eine neue CRISPR-Methode entwickelt, die präzisere Genveränderungen ermöglicht. Und unerwünschte Nebeneffekte werden dadurch minimiert. Diese verbesserte Technologie eröffnet neue Möglichkeiten für Gentherapie zur Behandlung von Erbkrankheiten wie Mukoviszidose und Huntington-Krankheiten. Darüber hinaus wird die neue Methode auch in der Pflanzenzüchtung eingesetzt. Also hier doch jetzt wieder Veränderung von Leben, um widerstandsfähige und ertragreichere Nutzpflanzen zu entwickeln. Die CRISPR-Gentechnik hat das Potenzial, die Medizin und die Landwirtschaft grundlegend zu verändern. Die neuen Methoden erlauben es, einzelne Basenpaare in der DNA gezielt zu verändern. Das ist ein enormer Fortschritt gegenüber älteren Technologien, die oft zu einer unerwünschten Veränderung im Genom geführt haben. Sicherlich ist es auch mit irgendwelchen Gefahren verbunden, wenn wir nicht aufpassen, dass wir da irgendetwas schaffen können, was wir gar nicht schaffen wollten. Aber mit diesen neuen Werkzeugen sollte es nun möglich sein, dass wir gezielt Pflanzen verändern können, so dass sie besser an die sich ändernde Umwelt angepasst sind und möglicherweise auch auf kärgeren Böden wachsen, auf trockeneren Böden wachsen, mehr Ertrag bringen und so weiter. Also es ist eine Technologie, die ein unglaubliches Potenzial hat und zudem, wenn man wirklich Medikamente zielgerichtet für eine Krankheit, für eine Person, jeder Mensch ist ja ein eigenes Chemiewerk, was anders funktioniert. Das Prinzip ist das gleiche, aber individuell haben wir große Unterschiede. Die eine Tablette wirkt bei dem einen sehr gut, bei dem anderen gar nicht. Und hier kann man jetzt gezielt Medikamente für Menschen mit bestimmten Krankheiten herstellen. Auch das ist in der Anfangsphase. Wir haben diese Entwicklung ja schon gehabt in Corona-Zeiten, wurde ja damit schon angefangen zu experimentieren und zwar erfolgreich, um da Medikamente herzustellen, die ganz gezielt arbeiten können, eingreifen können und minimale Nebenwirkungen haben. Also auch hier tut sich wieder etwas. Auch hier gehen wir große Schritte voran. Große Schritte gehen wir wahrscheinlich auch, ohne dass die Allgemeinheit immer mitbekommt, bei neuen Entwicklungen von Batterien weiter. Es geht ja für uns darum, schneller, weiter, besser mit neuen Batterien die Elektromobilität zu revolutionieren. Denn im Moment haben wir ja immer noch deutliche Einschränkungen. Gut, da gibt es natürlich blödsinnige Werbeaussagen, dass ein Auto bis zu 701 Kilometer Reichweite hat. Wer sich den Blödsinn einfallen lassen hat, das möchte ich mal wissen. Ob 700 oder 699, das ist ja sowas von egal. Außerdem sind das ja alles nur Fantasiewerte. In Wirklichkeit, wenn ich im Winter mit dem Auto fahre, wenn es kalt ist, wenn ich die Heizung anhabe und die Sitzheizung anhabe, wenn ich Licht einschalte und einen Scheibenwischer benötige, was weiß ich noch für Zusatzaggregate, dann geht die Reichweite sowieso runter auf die Hälfte. Also von diesen ganzen Märchenreichweiten, wenn man die Hälfte nimmt, dann kann man sagen, okay, in ungünstigen Bedingungen käme ich damit halb so weit. Ja, aber es tut sich unglaublich viel bei der Entwicklung von Batterien. Forscher des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung, ISI, unter der Leitung von Dr. Patrick Plötz, haben einen neuartigen Batterietyp entwickelt, der die Elektromobilität revolutionieren könnte. Diese Batterie zeichnet sich durch eine höhere Energiedichte und schnellere Ladezeiten aus. Das ist ja genau das, was uns fehlt. Höhere Energiedichte heißt kleineres Volumen, geringeres Gewicht und kürzere Ladezeiten heißt nicht mehr eine Stunde oder eine halbe Stunde warten, bis das Auto wieder auf 80% die Akkus aufgeladen hat, um dann wieder 250 Kilometer zu fahren. Das sind ja im Grunde die Knackpunkte. Und das wird also hier mit dieser Neuentwicklung deutlich besser und die Ladezeiten sind deutlich verkürzt worden. Die neue Batterie, die basiert auf einer innovativen Materialkombination auf einem neuartigen Elektrolyten, der die Ionenleitung verbessert gegenüber den Vorgängern. Dies ermöglicht eine wesentlich effizientere Speicherung und Freisetzung von Energie, was zu längeren Lebensdauern führt. Das kommt auch noch dazu. Und die höhere Leistungsfähigkeit, wie wir es eben schon hatten. Die Entwicklung dieser Batterie könnte den Übergang zu nachhaltigen Transportmitteln beschleunigen und die Elektromobilität für eine breitere Bevölkerungsschicht attraktiver machen. Die neue Batterieart soll auch sicherer sein und weniger anfällig für Brände. Also alles Punkte, die im Moment viele Leute davon abhalten, sich so ein Auto zu kaufen, geringe Reichweite, höheres Gewicht, höhere Anschaffungskosten, höhere Gefahren im Unfall geschehen und so weiter. Da tut sich einiges. Das ist aber nur jetzt eine Entwicklung, die ich nochmal hervorgehoben habe. Es gibt insgesamt, ich glaube, 50 Forschungszweige, die sich intensiv mit neuartigen Batterien für Mobilität, also mobile Fahrzeuge, gibt es auch immobile Fahrzeuge? Nö, hä? Befassen, und da geht man mit gewaltigen Schritten weiter voran. Wir können also darauf hoffen, dass wir tatsächlich bald elektrisch auch mehr als 1000 Kilometer mit einer Ladung, mit einem normalen Fahrzeug fahren können und dann innerhalb von einer halben Stunde maximal wieder den Tank voll haben, das heißt die Batterie voll haben. Wir hatten da eben schon diese Chris-Geschichte. Ich habe hier noch etwas gefunden, und zwar KI. KI steckt ja mittlerweile überall drin und wird für alles benutzt, weil KI ein Werkzeug ist. Und wenn man Werkzeuge hat, dann sollte man die einsetzen. Und KI wird hier als Game Changer, ganz blöder Spruch, Game Changer, genutzt, weil künstliche Intelligenz die Entwicklung von Medikamenten deutlich verbessern kann. Neue Möglichkeiten und auch personalisierte Medikamente, wie eben schon angesprochen. Ein Forschungsteam des Deutschen Krebsforschungszentrums, DKFZ, in Heidelberg unter der Leitung von Professor Dr. Lars Kaderali nutzt KI, um die Medikamentenentwicklung so zu beschleunigen und Experimente schon mal von KI vorher durchdenken zu lassen, bevor man dann tatsächlich diese Medikamente auch umsetzt und dann testet. Diese Medikamentenentwicklung, die durch die KI beschleunigt wird. Und dieses KI-gestützte Verfahren, die analysiert große Datenmengen aus klinischen Studien und Genomdatenbanken und chemischen Bibliotheken, um potenzielle Wirkstoffe zu identifizieren, die Wirksamkeit von Medikamenten vorherzusagen und die optimale Dosierung zu bestimmen. Also das, was Menschen auch gemacht haben bisher, aber hier können natürlich wesentlich größere Datenmengen in wesentlich kürzerer Zeit analysiert werden und kombiniert werden. Und das ist ja der wesentliche Vorteil von KI, dass es zwar dümmer ist als Menschen, aber schneller arbeiten kann, aber auch schneller Fehler machen kann. Also der Mensch muss natürlich immer noch gucken. Aber durch diese Methode wird die Entwicklungszeit von Medikamenten erheblich verkürzt und die Kosten für die Arzneimittelentwicklung werden gesenkt. Darüber hinaus kann die KI auch bei der personalisierten Medizin eingesetzt werden, indem sie individuelle Patientendaten analysiert und maßgeschneiderte Behandlungen vorschlägt. Diese KI-gestützte Medikamentenentwicklung hat das Potenzial, die Entwicklung neuer Therapien zu beschleunigen oder überhaupt erst zu ermöglichen und die Patientenversorgung zu verbessern. Die KI kann auch dabei helfen, Muster in großen Datenmengen zu erkennen, die für Menschen schwer erkennbar sind. Dies führt dazu, dass neue Wirkstoffe gefunden werden können, die wir als Menschen bisher einfach nur übersehen haben. Und damit bekommen wir neue Medikamente, wirksamere Medikamente, können sie gezielter einsetzen, als es bisher der Fall war. Ein Team von Forschern bei IBM Quantum, darunter auch Dr. Dario Gil, hat einen neuen Rekord in der Quantencomputing-Leistung aufgestellt. Ein Quantencomputer hat eine komplexe Berechnung gelöst, die für herkömmliche Computer unlösbar ist. Dieser Durchbruch wurde durch die Entwicklung neuer Quantenalgorithmen und der Verbesserung der Hardware erreicht. Quantencomputer nutzen ja die Prinzipien der Quantenmechanik, um Berechnungen parallel durchzuführen und exponentiell schneller zu sein. Das klassische Computermodell kann das nicht. Dieses Modell eröffnet neue Möglichkeiten in der Anwendung der Materialwissenschaft, der Kryptographie. Auch hier wieder Arzneimittelentwicklung und Finanzmodellierung. Quantencomputing hat das Potenzial, viele Bereiche der Wissenschaft und Technologie zu revolutionieren. Diese neue Rechenleistung oder diese neue Rechenleistung-Rekord wurde durch die Entwicklung neuer Qubits erreicht, die stabiler und langlebiger sind als bisher. Dies ermöglicht es, komplexere Rechnungen durchzuführen und damit zu neuen Ergebnissen und neuen Erkenntnissen zu kommen. Also in der Quantentechnologie, in der Quantencomputertechnologie, die ja nichts mit unseren normalen Rechnern zu tun hat, tut sich auch etwas, und das in Verbindung mit KI, so wie es hier den Anschein hat, dürfte wahrscheinlich zu ganz neuen Bereichen in der Computertechnologie führen. Jo, dann gibt es noch etwas, was vielleicht noch kritischer betrachtet wird: neue Gehirn-Computerschnittstellen ermöglichen es gelähmten Menschen, ein unabhängiges Leben zu führen, was ja eigentlich großartig ist. Forscher des Fraunhofer Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik, IPK, unter der Leitung von Professor Dr. Klaus Robert Müller, haben deutliche Fortschritte verzeichnet in der Gehirn-Computerschnittstellen-Technologie, BCI. Neue BCI-Systeme verwenden fortschrittliche Elektroden und Signalverarbeitungsalgorithmen, um Gehirnsignale präziser zu erfassen und zu interpretieren. Dies macht es nun möglich, gelähmten Menschen komplexe Aufgaben wie zum Beispiel das Steuern eines Roboterarmes oder eines eigenen künstlichen Armes direkt durch Denken anzusteuern oder das Schreiben von Textnachrichten mit ihren Denkvorgängen auszuführen. Also dann nicht von Hand, sondern einfach nur den Text denken, und er wird dann eben geschrieben, so als würde ich ihn über die Tastatur eingeben. Diese BCI-Technologie hat das Potenzial, die Lebensqualität von Menschen, wie man sich da vorstellen kann, die mit leben müssen, erheblich zu verbessern. Und wir hatten bisher solche Sachen mit Blicksteuerung und mit allen möglichen. Aber hier ist es nun möglich, relativ flüssig zu denken, was der Computer tun soll. Egal, ob er etwas schreiben soll, ob irgendein Aktor bedient werden soll oder irgendetwas geschaltet werden soll. Das kann jetzt relativ sicher von dem Probanden ausgeführt werden. Die neuen BCI-Systeme, die sind auch weniger invasiv, da sie weniger Elektroden benötigen als bisher und diese nicht direkt in das Gehirn implantiert werden müssen. Das macht die Technologie für eine breite Bevölkerungsschicht deutlich erträglicher und auch von den Kosten her wesentlich günstiger. Ich hatte es ja schon angesprochen, die Sache mit Klimawandel und so weiter. Die Uhr tickt und wir bekommen ja tagtäglich neue Nachrichten mit neuen Hiobsbotschaften, dass sich der Klimawandel doch jetzt immer deutlicher bemerkbar macht. Das Intergovernmental Panel of Climatic Change, IPCC, unter der Leitung von Dr. Le Heusung Lee, hat neue Erkenntnisse über den Klimawandel veröffentlicht. Aktuelle Studien zeigen nämlich, dass der Klimawandel schneller voranschreitet als bisher angenommen. Und er warnt vor den schwerwiegenden Folgen für Ökosysteme und für die menschliche Gesellschaft. Der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur führt zu extremen Wetterereignissen. Wir haben es alle mitbekommen, Überflutungen und Starkregen und Trockenheit. Alles das ist wesentlich extremer geworden in den letzten Jahren, ebenso auch Hitzewellen. Dies hat natürlich negative Auswirkungen für die Landwirtschaft, für die Wasserversorgung, für die Gesundheit, unsere menschliche Gesundheit, für die Viehwirtschaft und so weiter. Also für die Wirtschaft insgesamt natürlich auch. Und die Bekämpfung des Klimawandels, ob die überhaupt möglich ist, ist die Frage. Die erfordert dringende Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Anpassung an die bereits unvermeidlichen Folgen des Klimawandels. Die neuen Studien zeigen auch, dass die Folgen des Klimawandels bereits jetzt spürbar sind und dass es immer dringender wird, Maßnahmen zu ergreifen, auch wenn wir den Klimawandel als solchen nicht stoppen können, aber zumindest, dass wir ihn vielleicht dämpfen können oder dass wir uns anpassen können an diesen Klimawandel mit unserer Lebensweise. Mit zu diesem Thema gehört natürlich auch, dass wir unsere Baumaterialien besser im Blick haben. Beton hört sich einfach so an, gehört überall hin. Aber Beton ist auch ein Klimakiller, ein riesiger Klimakiller. Die Forscher des Karlsruher Instituts für Technologie, KIT, unter der Leitung von Professor Dr. Alexander Rudolfi, also wie ich, nur mit dem I hinten dran und schlauer, haben nachhaltige Baumaterialien entwickelt. Neue Baumaterialien, die werden aus recycelten oder biologisch abbaubaren Materialien hergestellt, wie zum Beispiel Holz, Bambus, Lehm, recycelten Kunststoff und so weiter. Diese Materialien haben einen geringeren CO2-Fußabdruck, ist klar, und tragen zur Kreislaufwirtschaft bei. Darüber hinaus werden aber auch innovative Technologien wie 3D-Druck und modulare Bauweisen eingesetzt, um auch hier den Materialverbrauch deutlich zu reduzieren und die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern. Diese neuen Baumaterialien sind oft auch langlebiger und widerstandsfähiger als die herkömmlichen Baumaterialien. Das kann auch dazu beitragen, die Lebensdauer von Gebäuden zu verlängern und den Bedarf an Neubauten zu reduzieren. Auch hier neues Denken, auch hier mit Hilfe von KI Neuentwicklungen. Und es sieht so aus, als könnten wir tatsächlich mit unserem bisschen Verstand, mit unserem bisschen menschlichen Verstand versuchen, mit unserer Umwelt besser umzugehen, als wir es bisher gemacht haben. Ja, aber wir blicken natürlich auch in den Weltraum. Diese neuen Missionen der letzten Monate, die liefern wirklich faszinierende Einblicke in unser Sonnensystem und in das gesamte Universum. Die Europäische Weltraumorganisation ESA, die hat unter der Leitung von Dr. Josef Aschbacher neue Fortschritte in der Weltraumforschung erzielen können. Neue Daten von Weltraummissionen haben es jetzt ermöglicht, die Zusammensetzung von Asteroiden, die Entstehung des Sonnensystems und die Bedingungen auf anderen Planeten besser zu verstehen. Darüber hinaus werden natürlich auch neue Technologien wie Raumteleskope und Raumsonden entwickelt, die noch tiefer in das All vordringen können, hineinsehen können, hineinhören können, wie auch immer man das nennen soll. Das sind ja alles nun Wellen, gut, nicht hören, keine Schallwellen, aber elektromagnetische Wellen. Damit werden dann auch Technologien verbessert werden können, nicht nur von diesen Raumteleskopen, sondern auch Raumsonden, die entwickelt werden, um weiter ins All vorzudringen und auch dort wieder neue Erkenntnisse zu gewinnen. Die Weltraumforschung, die trägt ja nicht nur zum wissenschaftlichen Fortschritt bei, sondern die hat auch praktische Anwendungen in den Bereichen wie Kommunikation, Navigation, Erdbeobachtung und so weiter. Die neuen Missionen liefern auch wichtige Daten über die Zusammensetzung von Exoplaneten. Dies kann uns helfen, die Bedingungen für Leben auf anderen Planeten besser zu verstehen. Entweder Leben nicht in unserem Sinne, sondern Leben überhaupt. Es gibt ja bestimmte Leben, wie wir es überhaupt nicht uns vorstellen können, aber auch wie wir vielleicht auf anderen Planeten leben könnten, wenn wir unsere Erde endlich kaputt gekriegt haben. Diese neuen Missionen, die liefern wichtige Daten über die Zusammensetzung von Exoplaneten. Das kann uns natürlich auch dabei helfen, Bedingungen für Leben auf anderen Planeten besser verstehen zu können und damit vielleicht sogar unseren eigenen Planeten noch besser zu verstehen und zu lernen, mit ihm umzugehen, ohne ihn kaputt zu machen, wie wir es im Moment tun. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei allen, die mir ihre Genesungswünsche geschickt haben, bei allen Spendern, die helfen, dass wir weitermachen können. Die nächsten beiden Folgen sind schon im Kasten, die haben wir schon gemacht. Ich könnte ja mal verraten, dass ich etwas über Minikameras mache, jetzt kommenden Samstag, wo man die überall findet, wie mini sie sind und wie man möglicherweise sie herausfinden kann. Ich möchte ein bisschen sensibilisieren, weil ich in der letzten Zeit herausgefunden habe, dass sehr viel überwacht wird, da wo es nicht sein darf, da wo man es nicht vermutet. Und da möchte ich einfach mal zeigen, was heute alles möglich ist. Aber das kommt, wie gesagt, erst am Samstag. Und bis dahin hoffe ich, dass die Woche schön bleibt. Ich wünsche allen eine gesunde und schöne Woche und würde mich freuen, wenn wir uns im Monat wieder hören können, aber zumindest vorher wieder sehen können. Ich tue den Daumen nach oben und sage immer ein Bit übrig behalten, ein Bit Forschung, ein Bit Neues verstehen, ein Bit wovon auch immer und 10 Bit Gesundheit. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.